Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Summer in the City, auch wenn sich das derzeit nicht so sommerlich anfühlt, den Schotten dürfte das herzlich egal sein. Sie feiern ihr Fringe-Festival jedes Jahr ausgiebig im Sommer, drinnen und draußen, wo auch immer sich noch ein Plätzchen findet für eine Show, ein Theaterstück oder einen Stand-up-Comedian. Tausende sind derzeit dort und performen, ein Thema dieser Fazitausgabe. Ein regensicheres Dach überm Kopf bietet hingegen ein Architekturklassiker in London, den wir uns im Rahmen unserer Sommerserie Wohnen in Ikonen näher anschauen, und zwar das Isaacson Building in Hampstead. Eine Ausstellung in Rostock probt mit Schülerinnen und Schülern Medienkompetenz, Autorinnen und Autoren weltweit eher den Aufstand gegen den unerlaubten Einsatz ihrer Texte zum Training künstlicher Intelligenz. Gestern haben wir an dieser Stelle berichtet über den Streik der Drehbuchautoren in Hollywood. Die haben sich erstmals nach Monaten wieder mit Vertretern von Streamingdiensten und Studios zu Gesprächen getroffen. Wie man heute weiß, ohne Ergebnis. KI ist in diesem Streik eines der großen Themen. Die Drehbuchautoren sorgen sich unter anderem, dass ihre Arbeit mehr und mehr durch künstliche Intelligenz ersetzt wird. Ja, von vielen wird das Thema KI trotzdem noch immer etwas klein geredet. Ja, es gibt ChatGPT, aber was kann die schon, heißt es dann oft. Ziemlich viel schon jetzt, und das hat sie nicht nur schlau gemachten Algorithmen, sondern auch dem Textmaterial zu verdanken, mit dem sie trainiert wurde. Material von Autorinnen und Autoren, sagen die, das unerlaubt benutzt wurde. Mehr als 11.000, unter ihnen Jonathan Franzen, Margaret Atwood oder Dan Brown, haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie Entwickler von Artificial Intelligence dazu auffordern, die KI nicht mehr mit ihren Texten zu füttern. Andere ziehen vor Gericht. Thomas Reintjes hat für uns in den USA recherchiert.
Die Authors Guild, die amerikanische AutorInnenvereinigung, findet klare Worte. Ohne unser Einverständnis, ohne Namensnennung, ohne Bezahlung beuten ihre KI-Systeme unsere Werke aus. So heißt es in der ersten Zeile des Briefes an die Chefs von OpenAI, Alphabet, Meta, Stability AI, IBM und Microsoft. Die Vorsitzende der Vereinigung, Maya Schanbach-Lang, drückt es so aus.
I remember watching Popeye as a kid.
Als Kind habe ich gerne Popeye geguckt, die Zeichentrickserie. Er hat sich den Spinat reingeschüttet, der seine Muskeln anschwellen ließ. Jetzt stellen Sie sich vor, er hat den Spinat gestohlen. Wir Autoren sagen nicht, dass Popeye nicht stark sein sollte. Wir sagen nur, wenn du unseren Spinat isst, musst du dafür zahlen. Wir sind die Spinatproduzenten. Wir geben dir Kraft.
It's great that you love what we're making, but you don't get to shoplift.
Oh my gosh, a blowout.
Anscheinend sind die Modelle mancher KI-Firmen tatsächlich mit eigentlich geschützten Texten gefüttert worden. Die Washington Post hat einen Datensatz untersucht, mit dem Google und Meta KI-Modelle trainiert haben. Darin tauchte das Copyright-Symbol, das von einem Kreis umschlossene C, mehr als 200 Millionen Mal auf. Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta soll auch einen Datensatz von fast 200.000 Büchern zum Training verwendet haben. Die Buchtexte stammen von einer Piraterie-Website. Diesen Vorwurf erheben die Anwälte von Paul Tremblay, Mona Awad, Sarah Silverman, Christopher Golden und Richard Cadry. Sie klagen gegen die Unternehmen Meta und OpenAI. Gegen Stability AI klagt unterdessen Getty Images. Bilder aus der Datenbank von Getty Images sollen ohne Lizenz in KI eingeflossen sein. Doch nicht bei allen KI-Modellen ist klar, womit sie trainiert wurden.
Some of these organizations developing these tools, they're not transparent.
Grant Farhol, Chief Product Officer bei Getty Images.
There needs to be regulatory and industry action that requires transparency.
Er fordert Regulierung, die verlangt, dass offengelegt wird, mit welchen Daten eine KI trainiert wurde. Und wenn Bilder von Getty Images verwendet würden, dann müsse dafür eine Lizenz erworben werden. Der Autorin Maya Schanbach-Lang ist eine einmalige Lizenz nicht genug. Würden die KI-Programmiererinnen ein Exemplar jedes Buchs, mit dem sie ihre Modelle füttern, kaufen, reichte ihr das nicht.
What we're looking for is a collective license.
Wir wünschen uns eine Sammellizenz. Das wäre kein einmaliger Kauf, sondern eine Jahreslizenz, ein Spinat-Jahresabo. Denn die Sprachmodelle werden immer weiter trainiert werden. Um weiterhin überzeugen zu können, brauchen sie Futter.
Dieses Futter könnte ausgehen, wenn Kreative nicht mehr dafür bezahlt werden, warnt Grant Farhol von Getty Images.
If their livelihood is at risk, it puts the sustainability of that creative ecosystem.
Das ganze Kreativökosystem gerate dadurch in Gefahr. Wenn das Copyright ausgehöhlt und für Nutzungsrechte nicht bezahlt werde, dann würden Kreative aufhören, Werke zu produzieren.
That's the risk that that creates.
Schon jetzt generiert KI Bilder und Texte, die menschlichen Kreativen Konkurrenz machen. Maya Schanbach-Lang ist dabei ein weiterer Weg aufgefallen, wie die Leistung von Autorinnen und Autoren ausgenutzt wird, um KI-generierte Inhalte nach vorne zu katapultieren.
Es gibt Firmen, die Vorbestellungen von bald erscheinenden Büchern analysieren. Sie können sich das so vorstellen. Die sehen, oh, da ist ein Buch, das die Leute interessiert. Dann schmeiße ich mal die KI an und lasse sie etwas ausspucken, um dann auf der Zielgeraden den Menschen zu überholen und ein paar Kunden abzugreifen.
Dass KI-generierte Bücher echte Konkurrenz zum Bestseller werden, ist vielleicht nur eine Frage der Zeit. Es muss aber, fordern Grant Farhol und Maya Schanbach-Lang, eine einvernehmliche Lösung gefunden werden, um Lizenzkosten für Inhalte zu zahlen. Manche KI-Konzerne seien bereit dazu, andere müssen dann möglicherweise von Gerichten dazu gezwungen werden.
Mit welchen Texten darf KI gefüttert werden? Thomas Reintjes über den offenen Brief der AutorInnen, die sich gegen Datenklau wehren. Das Fringe Festival im schottischen Edinburgh ist legendär und es ist in seinem über 75-jährigen Bestehen natürlich unglaublich gewachsen. Ein Festival ohne Kuratoren und Kuratorinnen. Jeder Künstler, jede Künstlerin kann mitmachen. Voraussetzung ist lediglich, dass die eigene Show an irgendeiner Spielstätte gezeigt wird. Und so sind es bei dieser 76. Ausgabe, die gestern begonnen hat, diesmal über 3500 Shows, die in den kommenden 3 Wochen zu sehen sind. Klar ist, ganz Edinburgh ist Fringe in diesen Wochen, denn irgendwo muss man sich mit dem, was man zeigt, ja Platz verschaffen. Und warum macht man das? Das klar ist, aus finanziellen Gründen nicht. Barbara Behrendt hat sich beim Fringe umgehört.
Welcome to Lolly Bag. A Lolly Bag is the bag you give to a kid at the end of the kids' party. It's a bit of a mix.
Wenn die Australierin Hannah Camillary zu ihrer Show Lolly Bag begrüßt, also einer Tüte Süßkram, einem Kessel Buntes, hat sie das Publikum mit ihrem ersten Sketch schon für sich eingenommen. In einer irre schnellen Nummernrevue verwandelt sie sich im Studio des Assembly Theaters in Dutzende Rollen, etwa in eine Highschool-Lehrerin mit Haaren auf den Zähnen und das Publikum spielt mit. Das hat absolut keinen tieferen Sinn, aber es ist komisch, unterhaltsam und ungeheuer gut performt. Kein Wunder, dass Hannah dafür beim Comedy Festival in Melbourne für die beste Performance nominiert war und dann den Pinder Prize gewonnen hat. Der Pinder Prize geht mit einer Einladung ans Assembly Theater einher. Nur deshalb feiert Hannah in diesem Jahr ihr Fringe-Debüt. Ohne die Unterstützung, die der Preis bietet, darunter eine Unterkunft, wäre die Tour viel zu teuer. Und auch so muss Hannah so viel investieren wie noch nie für ein Projekt.
Even though I did have funding as a support, I also had to raise a very significant amount of money. It's the most money I've ever spent on any project in my life.
So genial die Idee vor 76 Jahren war, ein frei zugängliches Festival zu erfinden, so schwierig ist es heute, diese Zugänglichkeit für die KünstlerInnen sicherzustellen. Kein Kurator schränkt sie ein, sondern der Wohnungsmarkt. Nicht nur die Beteiligten der rund 3500 Shows brauchen eine Bleibe, sondern auch die des parallel stattfindenden International Festivals. Dazu kommt das Buch- und das Filmfestival, plus die BesucherInnen und TouristInnen in der Hochsaison. Die schottische Hauptstadt ist im August hoffnungslos überlaufen. Deshalb empfiehlt sogar Shona McCarthy, die organisatorische Leiterin des Fringe Festivals, den KünstlerInnen, sich erst um eine Bleibe zu kümmern und dann um eine Spielstätte.
But what we do is encourage people not to register their show unless they have accommodation sourced first.
Irgendwie kriegen sie es dann aber doch immerhin beim Fringe, mit Unterkünften auf dem Unicampus etwa. Nächstes Jahr sollen die KünstlerInnen auch außerhalb der Stadt untergebracht werden mit Glamping, also besser ausgestatteten Campingplätzen. Gute Ideen sind bitter nötig. 2024 tritt in Schottland nämlich ein neues Gesetz in Kraft, das es erschwert, Wohnungen als Ferienwohnungen zu vermieten. Als Besucherin allerdings ist es ein Riesenspaß, die Stadt im Festivalfieber zu erleben. Gespielt wird in sage und schreibe 281 Spielstätten. In extra aufgestellten Containern, in Kellern, Zelten und Kirchen, auf Studiobühnen, in Ateliers und natürlich auf der Straße. Die Innenstadt ist voller Pop-up-Bars und auf der Royal Mile drückt einem alle paar Meter jemand einen Flyer in die Hand. Auch die Regisseurin Joanna Simmons aus New York, die trotz aller Kosten zum zweiten Mal angereist ist.
Because it has a reputation and it means something in New York or Los Angeles to say that you took a show to the Fringe.
Das Fringe, sagt sie, hat einen Namen. Wenn man in Edinburgh gute Kritiken bekommen hat oder ausverkauft war, ist das gut für den Lebenslauf.
CV-Builder, I guess.
Auch wenn man finanziell draufzahlt. Zu entdecken gibt es beim Fringe viel zu viel. Unmöglich, sich im Chaos zurechtzufinden. Shauna McCarthy sagt, das Festival bilde stets das ab, was die Gesellschaft umtreibt. In diesem Jahr stehen auffällig viele Gender- und Identitätsthemen auf dem Programm und alles, was politisch dazugehört. Rechte für die queere Community, Feminismus, Abtreibungsgesetze. One-Woman-Shows und Stand-up-Comedy sind in der Mehrzahl, mit Bühnenmitteln, die in einen Koffer passen. Beim Fringe treten auch die bekannten Comedy-Namen auf. Die Umbilical Brothers füllen in Australien große Hallen. Jetzt sitzen sie, nach ihrer eigenen Performance, in Hannah Camilleri's Show und fühlen sich an ihr erstes Fringe 1994 erinnert.
It basically fit about 40 people in and they crammed 120 people in the room.
In einen Raum für 40 Leute haben sie damals 120 gequetscht, erzählt David Collins. Ab dem dritten Abend waren sie ausverkauft und es sei, sagt er, genauso stickig gewesen wie heute Abend. Daher weiß er, es wird auch für Hannah gut laufen. Sie selbst war nun schon über 10 Jahre nicht mehr in Edinburgh, auch weil einem beim Fringe nichts geschenkt werde, sagt David. Hier hatten sie heute nur rund 60 ZuschauerInnen in einem Raum mit 120 Plätzen. Das passiere ihnen sonst nirgends. Das mache einen demütig und man arbeite dann härter. Es gibt, sagt David, keine größere Herausforderung als Edinburgh.
And this is no greater challenge than the Edinburgh Festival because of how many thousands of shows are there.
Ob Newcomer oder Routinier, hier müssen alle um jeden Zuschauer kämpfen. Doch es lohnt sich. Vor allem die jungen Edinburgh strömen zum Fringe. So viele, wie sich das Festival in Deutschland nur wünschen können. Mit rund 10 Euro pro Ticket ist das Fringe für die ZuschauerInnen immer noch erschwinglich. Zumindest für die Lokalen, die keine Hotels bezahlen müssen.
Es gibt keine größere Herausforderung als Edinburgh. Erste Eindrücke vom Fringe Festival und dem Kampf um jeden Zuschauer und jede Zuschauerin bei diesen tausenden Produktionen, die es zu sehen gibt. Montag bei Fazit hören Sie mehr von Barbara Behrendt, die für uns so viel wie möglich sieht beim Fringe.
Fazit.
Viele nannten es einfach nur das Haus des Verrückten.
Ein Haus, in dem man nicht genau weiß, bin ich schon drin oder noch draußen.
Wo kann man so schön sitzen wie hier und guckt in so einen Park? Wir sind hier sehr gerne.
Wohnen in Ikonen.
Tja, sie sind zum Glück unerschöpflich, die Architekturikonen, in denen auch heute noch Menschen leben. Und es müssen selbstverständlich auch nicht unbedingt Villen sein, in denen man einen hochherrschaftlichen Lebensstil verfolgt. Heute zum Beispiel führt uns unser Reporter in London zu einem Klassiker der weißen Moderne, der schon mal quasi abrissreif war, dann zum Glück auf Initiative eines Architekturbüros gerettet wurde. Das sogenannte Isaacson Building brachte die Bauhausmoderne überhaupt erst nach England. In seinen frühen Jahren eher als Lawn Road Flats bekannt. Und das Besondere dieser Flats ist bis heute, dass sie super klein sind, also nur so um 25 Quadratmeter groß. Das ist selbst für Londoner Verhältnisse bescheiden. Robert Rothifer war dort, hat einen Bewohner getroffen und eine Menge über die abenteuerliche Geschichte des Hauses und seiner Bewohnerinnen erfahren. Es waren nämlich teilweise unfreiwillig gestrandete Stars der Szene.
In einer ruhigen Seitenstraße der wohlhabenden, üppig begrünten Nordlondoner Vorstadt Hampstead steht mitten in einem Meer aus rotem Backstein ein gleißend weißer Ozeankreuzer. das Isocon-Gebäude an der Lawn Road. Und wir haben eine Verabredung mit einem seiner Bewohner.
Hi.
Hello. Hi.
Ganz oben im 5. Stockwerk erwartet mich eine Tür mit Kupferverkleidung und einem Bullaugen-ähnlichen Fenster drin. Dahinter die Wohnung von Tom Broughton.
Hello.
Hello. Would you like a tea or a coffee?
Mein Gastgeber bewohnt die mit 45 Quadratmetern plus Dachterrasse größte von 34 Wohnungen im Isocon-Gebäude, einst das private Reich von Jack und Molly Pritchard, den BauherrInnen dieses vom Kanadier Wells Coates nach Bauhaus-Prinzipien konzipierten, 1934 eröffneten Gebäudes. Tom kocht uns einen Frühstückskaffee in seiner winzigen Küche rechts von der Eingangstür, die wie eine Miniatur der Frankfurter Küche aussieht.
The reason the kitchens are so small, the idea was that when it was built that people wouldn't really need to cook very much, they'd all have this kind of shared living experience.
Die Küche sei so klein, sagt Tom Broughton, weil man von den BewohnerInnen nicht erwartete, selbst zu kochen. Im Erdgeschoss gab es eine Art Kantinenrestaurant für alle namens Isobar, wo man seine Mahlzeiten gemeinsam einnahm. Die spartanische Kochausrüstung und der begrenzte Wohnraum hatten also nichts mit niedrigen Komfortstandards zu tun, ganz im Gegenteil.
It was designed very much for the kind of
Das Gebäude wurde für eine neue, progressive, moderne Mittelklasse entworfen. Die Annahme war, dass die Leute nicht mehr so viel Raum bräuchten, weil sie ihre Zeit damit verbringen würden, gemeinsam essen, ins Kino oder ins Theater zu gehen. Das Design reflektiert diese Lebensart der 30er.
Die britischen 1930er, wohlgemerkt, darf man nicht mit den deutschen 30ern verwechseln. In London strebte man nach der überwundenen Depression optimistisch nach Modernität im Lebensstil.
Wenn man sich die damaligen Werbungen für diese Wohnungen ansieht, dann gingen die Leute von der Idee aus, dass man in seiner Lebensführung völlige Flexibilität genießt. Man musste nichts mitbringen, um hier zu wohnen, außer einem Stück aus seiner Kunstsammlung und einem Teppich. Für alles andere war gesorgt. Isocon war ja nicht nur ein Gebäude, sondern auch eine Designfirma. Wenn man ein Sofa, einen Stuhl oder einen Esstisch brauchte, konnte man den mieten. Es gab Zimmermädchen und einen Waschdienst. Man konnte leben, ohne sich um Dinge zu kümmern, die die Erscheinung des Wohnraums kompromittieren.
Die Wohnungen waren bezugsfertig. Das kam auch Leuten entgegen, die ganz unfreiwillig mobil geworden waren. Darunter die aus Nazi-Deutschland emigrierten Bauhausarchitekten Walter Gropius, Marcel Breuer und ihr Malerkollege Laszlo Moholy-Nagy.
Es gibt erstaunliche Archivfotos. Da sieht man die Bauhausleute da drüben in einem Eck dieser Wohnung stehen. Oder Walter Gropius und seine Frau auf der Terrasse. Für ihn als ehemaligen Leiter des Bauhaus muss es eigenartig gewesen sein, hier kaum Aufträge zu bekommen und dabei in einem direkt von seiner Arbeit inspirierten Haus zu wohnen. Kein Wunder, dass er bald nach Amerika, nach Harvard und an die Ostküste weiterzog.
In den mittleren 30ern wohnte im Isocon auch keine geringere als Agatha Christie und der Österreicher Arnold Deutsch, der von dort aus den Spionagering der sogenannten Cambridge Five für den sowjetischen Geheimdienst rekrutierte.
Vermutlich gingen sie runter in die Isobar und nahmen nebeneinander Drinks ein. Worüber da wohl gesprochen wurde?
Und mit diesen Gedanken im Kopf gehen wir vorbei an Broughtons Stühlen nach Marcel Breuers Entwurf und seinen von Wells Coates designten kreisrunden Bakelitradios über den Original-Schachbrett-Parkettboden durch die Fenstertüren hinaus auf die großzügige Terrasse, die, wie er sagt, fast doppelt so groß ist wie die Wohnung selbst.
The terrace is almost like twice as big as the flat, really. It's amazing in the summer.
Großartig sei es hier oben im Sommer, sagt Tom Broughton, und das ist es auch. Nachher wird er mir noch den fingerbreiten Spalt zwischen den denkmalgeschützten Schiebetüren zeigen, durch den im Winter der eiskalte Wind ins Wohnzimmer fährt. Vielleicht nur, damit man ihm nicht allzu neidisch wird.
Miniflats, prominente BewohnerInnen und zugige Ritzen. Robert Rothifer war für unsere Fazit-Sommerserie Wohnen in Ikonen im Isaacson Building in London Hampstead. Und morgen geht es ins Koldum in Tschechien, ebenfalls ein Gebäude mit fortschrittlichem Wohnkonzept.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von Ulrike Stengel.
Die geplante Kürzung der Finanzmittel für die Bundeszentrale für politische Bildung stößt in der Opposition auf Kritik. Der CDU-Abgeordnete Röttgen erklärte, eine Mittelkürzung um rund 20% komme zur völligen Unzeit. Politische Bildung müsse gerade jetzt gestärkt werden. Auch die linken Abgeordnete Domscheit-Berg sagte, die Budgetkürzungen seien an der falschen Stelle gespartes Geld. Ähnlich äußerte sich die Berliner SPD-Politikerin Schäpli. Im Haushaltsentwurf des Bundesinnenministeriums ist vorgesehen, die Mittel für die Bundeszentrale für politische Bildung mit Sitz in Bonn im kommenden Jahr um rund 20 Millionen Euro auf 76 Millionen zu kürzen. Eine Ministeriumssprecherin betonte, wichtige Vorhaben und Programmlinien zur Stärkung der wehrhaften Demokratie könnten auch 2024 fortgesetzt werden. Die russische Sopranistin Anna Netrebko hat die Metropolitan Opera verklagt. Das teilte das Bezirksgericht des New Yorker Stadtteils Manhattan mit. Das Opernhaus hatte die Zusammenarbeit mit ihr beendet als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Russin beschuldigt die Met unter anderem der Verleumdung und des Vertragsbruchs. Sie fordert Schadenersatz in Höhe von mindestens $360.000 für entgangene Einnahmen aus Auftritten und Proben. Antje Passenheim.
Die Met hatte die Sopranistin kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 von künftigen Engagements ausgeschlossen. Intendant Gelb hatte erklärt, die Met werde keine Künstler engagieren, die Russlands Präsidenten Putin unterstützten. Zeugen sagten damals, die Oper habe mehrfach vergeblich versucht, Netrebko dazu zu bewegen, sich von Putin zu distanzieren.
Den Veranstaltern des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken fehlt wegen der geringen Besucherzahl rund ein Drittel der Einnahmen. Nach Angaben von Festivalmitbegründer Thomas Jensen liegt die Summe bei mehr als 7 Millionen Euro. Wegen des schlechten Wetters und chaotischer Bedingungen hatte die Veranstaltung kurz vor einer Absage gestanden. Aus Sicherheitsgründen wurde am Mittwoch ein Einlassstopp verhängt. Statt der erwarteten 85.000 kamen lediglich 61.000 Fans. Das Geld für die verfallenen Tickets wird zurückerstattet. Das Wacken Open Air gilt als größtes Metal-Festival der Welt. Die amerikanische Verlegerin Adrienne Vaughan ist bei einem Bootsunfall an der italienischen Amalfiküste ums Leben gekommen. Vaughan leitete die US-Abteilung der britischen Verlagsgruppe Bloomsbury, die vor allem durch die Harry-Potter-Romane bekannt wurde. Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA war sie mit ihrem Mann und ihren Kindern an Bord eines Motorboots, das mit einem größeren Segelboot zusammenstieß. Demnach blieben die Kinder unverletzt, während ihr Ehemann schwer verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft in der Hafenstadt Salerno untersucht, wie es zu dem Unfall kam. Die italienische Zeitung Corriere della Sera berichtete, dass gegen den Kapitän des Motorboots ermittelt wurde und er zunächst positiv auf Drogenkonsum getestet wurde.
Seeing is not believing. Wie wahr dieser Satz in Zeiten, in denen Bilder wie nie zuvor Einfluss nehmen auf unsere Wahrnehmung, ihre Echtheit aber mehr denn je kritisch hinterfragt werden muss. Die Kunsthalle Rostock hat eine Ausstellung mit den zeitgenössischen Künstlern Roland Scheferski und Soljan Nedeljkovic so überschrieben, dass not steht wohlbemerkt in Klammern. Diese beiden Künstler beschäftigen sich in der Ausstellung mit einem sterbenden Medium, das sie irgendwie fasziniert, nämlich der gedruckten Zeitung. Denn die liefert ja nicht unbedingt dieselben Antworten wie Social Media, wenn es darum geht, Ereignisse zu bebildern. Wie beeinflussen Bilder unseren Blick auf das Geschehen und wie prägen sie dann auch das kulturelle Gedächtnis, sind Fragen, die in dieser Ausstellung gestellt werden, kuratiert von Elena Gavrisch, mit der ich vor der Sendung gesprochen habe. Hallo, Frau Gavrisch.
Ja, hallo. Genau. Wir stehen kurz vor der Eröffnung und
Es ist ein internationales Ausstellungsprojekt, was im Grunde beide Künstler, wohlbemerkt Konzeptkünstler, ins Leben gerufen haben. Und in den Ausstellungsräumen sind Großrauminstallationen zu sehen. Es sind Objekte, Video und eine Intervention mit der Plastik- und Skulpturensammlung der Kunsthalle Rostock. Die beiden Künstler beschäftigen sich sehr mit dem Medium Zeitung. Mhm.
Also ein sterbendes Medium eigentlich.
Absolut. Und das ist auch sehr spannend, weil im Grunde Zeitung ist ein nostalgisches Medium mittlerweile tatsächlich. Wir arbeiten auch mit Schulklassen zusammen. Und da haben wir tatsächlich auch gelernt, die Jugendlichen, die lesen überhaupt keine Zeitung mehr.
Ich wollte gerade fragen, die beiden Künstler sind ja auch so um Jahrgang 1970 herum. Ein Künstler, der 20 Jahre jünger ist, würde wahrscheinlich gar nicht mehr zu diesem Medium greifen, könnte ich mir vorstellen.
Ganz genau. Aber es ist auch eigentlich sehr gezielt so, dass wir tatsächlich große Denkräume dort öffnen. Dadurch, dass wir dieses stille Medium, das stille Bild benutzen, sehr gezielt die digitalen Inhalte umgehen, außer bei einer partizipativen Arbeit, ne? Da wollen wir tatsächlich das hinterfragen, wie das früher war, dass in den Zeitungen die Inhalte richtig ausgearbeitet wurden von Journalistinnen, die dann auch Gatekeepers zu Informationen waren für uns. Heutzutage, und das erarbeiten wir mit Erwachsenen und Schulklassen, wie erkennt man Inhalte, ob sie korrekt recherchiert sind und der Wahrheit entsprechen oder eben nicht? Und momentan ist es so, dass wir in dieser Welt von Algorithmen leben, wo Nachrichten durch die Algorithmen berechnet werden, was für Inhalte uns zugeführt werden. Die Suchmaschinen finden uns im Grunde. Oder finden die Inhalte für uns. Und die Algorithmen sind im Grunde die Gatekeepers, die uns die Informationen zuführen. Mhm. Und genau das wollen wir in der Ausstellung ansprechen.
Frau Garfisch, bevor wir gleich hoffentlich nochmal auf diese, vielleicht auch auf diesen medienpädagogischen Anspruch und diese Arbeit mit den Schulklassen, finde ich ja sehr interessant, sprechen. Ja. Vielleicht können Sie kurz mal erklären, was diese beiden Künstler eigentlich machen. Also Sie haben gesagt, es ist eine Ausstellung, in der es viel um Bilder in Zeitungen geht. Wie gehen diese beiden Künstler denn mit diesem Printmedium um? Was machen die damit? Was finden die in Zeitungen?
Sie arbeiten mit ganz minimalen Eingriffen, die sie bei den Zeitungen vornehmen. Zum Beispiel bei Roland Schäferski sind das oft die Zeitungsblätter, wo die medialen Bilder ausgeschnitten sind. Dann entstehen die Leerräume. Und durch die Überschriften und andere Hinweise, die wir dann plötzlich bemerken, das Wort steht dann im Mittelpunkt, animiert es uns dazu zu denken und zu überlegen, was fehlt hier, was könnte das Bild sein und wie stehen wir dem im Verhältnis. Slaven Nedeljković, er hat eine große Arbeit über die Jahre entwickelt, die heißt Covering. Und da übersprüht er mit Silberspray die Blätter der etablierte Zeitungen wie die Zeit, die Welt und so weiter. Und da gibt es nur die Bilder zu sehen, die dann auf dieser Seite erscheinen. Und dann hat man plötzlich ein ganz anderes Verhältnis zu dem Bild. Und das Bild wird im Verhältnis zu dem eigenen Gedächtnis gestellt. Ne? Ist das ein Bild? Erinnere ich mich, was da war? Weil es sind alles Bilder, die sowieso in den Medien zirkulieren. Irgendwo hat man das schon gesehen und so weiter. Und da passieren wirklich spannende Dinge, was das Erleben dieser Arbeiten betrifft.
Wie kam denn diese deutsch-polnische Kooperation, ist es ja auch, Sie haben das Museum in Stettin erwähnt, überhaupt zustande mit diesen beiden Künstlern?
Es ist so, dass die Künstler sich vor 5 Jahren, glaube ich, kennengelernt haben, haben gemerkt, dass sie sehr ähnliche formale Herangehensweisen haben an das Medium.
Frau Garfisch, Medienkompetenz ist heute wichtiger denn je. Was würden Sie denn jetzt als Kuratorin sagen, wie und wo wird die erworben? Also das Museum ist ja nicht gerade der niederschwelligste Ort dafür, ne?
Genau, also das machen wir natürlich nicht, dass wir die Medienkompetenz schulen. Wir haben ein partizipatives Projekt entwickelt, auch eine ortsbezogene Arbeit, die heißt die Ente. Da beziehen wir uns auch auf diesen Begriff Zeitungsente. Und das muss man sich so vorstellen, dass es ein riesiges Objekt ist, um ungefähr 3 Meter Höhe und sieht tatsächlich wie so ein Silhouette von einer Quietschente aus oder so. Und die Jugendlichen sind eingeladen und eigentlich Erwachsene auch. Alle BesucherInnen, die im Park, in der Außengalerie spazieren gehen und das sehen, uns Inhalte zu schicken, die sie als Falschmeldungen oder sogar irreführende Inhalte oder Fake News erachten. Und die werden dann angebracht. Und ich muss dann auch darauf bestehen, dass wir auf keinen Fall in die Rolle der Fake News Polizei schlüpfen, sondern uns interessiert eher die Formvielfalt dieser Nachrichten. Die sind im Grunde auch wahnsinnig kreativ gemacht und zum Teil werden die Logos angeeignet von sehr bekannten Sendern und so weiter, um diese Nachrichten oder diese Sender sehr glaubhaft zu machen, die dann oft auf Instagram oder so erscheinen. Und die Workshops mit den Klassen funktionieren so, dass wir über die Arbeit, die wir machen, erzählen und dass wir gemeinsam uns angucken, was wird uns denn eigentlich durch die Algorithmen vorgeschlagen. Das sind auch Workshops, wo die Jugendlichen sehr gerne eingeladen sind, ihre Handys zu nutzen und ganz anders als in der Schule sie tief in den Ranzen stecken müssen. Und es geht dann darum, dass wir so eine kritische Einstellung gegenüber dieser Medien mit ihnen zusammen entwickeln, dass wir sehr aktiv darüber sprechen. Und die Medienkompetenz muss erworben werden mit richtig vorbereiteten Klassen und so weiter in der Schule. Das muss zu dem Schulprogramm gehören natürlich. Aber das ist natürlich nicht unser Anspruch. Wir wollen nur sehr offen Diskussionen haben darüber, wie werden diese Inhalte getarnt, dass sie als sehr glaubhaft erscheinen. Oder was ist die subjektive Meinung dieser Jugendlichen? Was ist denn richtig, was ist falsch? Wo erkennen sie die Fälsche sozusagen?
Das sagt Elena Gavrisch, Kuratorin an der Kunsthalle Rostock, die zusammen mit dem Nationalmuseum Stettin eine Ausstellung über die Wahrnehmung von Bildern in Massenmedien zeigt. Seeing is not believing, oder wie man es auch lesen kann, seeing is believing. Danke, Frau Gavrisch.
Ja, vielen Dank.
Unsere Kulturpresseschau am Samstag, wie immer mit dem Blick zurück auf die vergangene Woche von Tobias Wenzel.
Zu Wochenbeginn gab es eine gute Nachricht in den Feuilletons. Es ist viel einfacher geworden, Tickets für die Wagner-Festspiele zu bekommen. Zugegeben nicht für die in Bayreuth, sondern für die im Garten der Familie Finke im Hunsrück. Der Opernsänger Stefan Finke und seine Frau Sabine machen seit der Corona-Pandemie ihren Garten in Hagersheim zu einem kleinen Bayreuth. Kurz nach 7 Uhr geht der Vorhang auf, beziehungsweise der Rollladen zum Wohnzimmer, hinter dem sich ein Stutzflügel verbirgt. Weil die Finkes es leid waren, immer ein Klavier für ihre Terrasse auszuleihen, haben sie irgendwann einfach ein Loch in die Wand ihres Wohnzimmers schlagen lassen, berichtete Michael Stallknecht für die Süddeutsche Zeitung. Stefan Finke tritt als erster durchs Fenster mit dem Preislied für die Liebesgöttin Venus, in deren Grotte Tannhäuser entgegen allen bürgerlichen Konventionen sexuelle Erfüllung findet. Alle bekannten Nummern kämen vor. Unter den Wagnerianern auf den Plastikstühlen herrscht denn auch andächtige Stille, sofern nicht gerade ein Motorrad vorbeifährt und den schönen Schein zerstört. Die Frage nach Sein und Schein, Erfahrung und Erfindung, nach Wahrheit und Lüge hat überhaupt die Feuilletons dieser Woche bestimmt. Manche Geschichten sind so verrückt, man kann sie sich nicht ausdenken. Die Geschichte von Fabian Wolf ist so eine, bloß dass sie außerdem ausgedacht ist, schreibt Jan Küveler nun in der Welt am Sonntag und fasst den Fall so zusammen. Ein Deutscher namens Fabian Wolf erfindet sich eine jüdische Familiengeschichte, schwingt sich in politischen Debatten zum Scharfrichter auf und outet sich schließlich selbst, bevor es andere tun, die ihm auf der Spur sind. Die Schriftstellerin Mirna Funk schrieb in der Frankfurter Allgemeinen, ihr sei schon 2018 bei einer Begegnung mit Wolf klar geworden, dass da etwas mit seiner Identität nicht stimmen könne. Sie habe das aber damals nicht enthüllen wollen, aus Angst, er könne sich das Leben nehmen. Fabian Wolf hat über Jahre den Juden performt, den sich jeder Deutsche wünscht. Und den konnte er nur performen, weil er keiner ist, schrieb Funk. Die echten Juden nerven nämlich, weil sie sich weigern, einen Schlussstrich unter die Geschichte zu ziehen. Andreas Busche erreichte Fabian Wolf für den Tagesspiegel und schrieb: Am Telefon zeigte er sich überrascht von dem bisher geringen Interesse an seiner eigenen Meinung. Diese Überraschung überrascht wiederum, denn die Hinweise verdichten sich, dass Fabian Wolf weniger das Opfer einer Fehlinformation durch seine Mutter, sondern vielmehr selbst ein Scharlatan und Hochstapler sein könnte. Und warum sollte man einem vermeintlichen Lügner als Informationsquelle trauen? In der Jüdischen Allgemeinen warf Tom Ulich Wolf vor, etwa durch seine Sympathie für den antisemitischen BDS, das deutsche Bedürfnis nach Antisemitismusverharmlosung bedient zu haben. Nach identitätspolitischer Logik ist Antisemitismus nämlich erlaubt, wenn er von Juden kommt, erläutert nun Jan Küveler in der Welt am Sonntag und entlarvt damit die Idiotie der Identitätspolitiksideologie. Von der linken Ideologie zur rechten, zur AfD, einer Partei, die es auch nicht so genau mit der Wahrheit nimmt, aber gerade im Aufwind ist. CDU-Chef Friedrich Merz sagte, man komme um eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht herum. Merz für einen 67-jährigen erfrischende Präpotenz ist selbstgefährdend, schrieb Friedrich Küpersbusch in der Taz. Im Unterdeck der Demokratie, wo es um Straßenbeleuchtung, Zebrastreifen und Schulwegsicherheit geht, verwischen die Grenzen. Wenn die AfD merkt, dass es regnet, sollte die CDU nicht Sonnenschein behaupten. Einfach schneller merken, wenn's regnet. Die Forderung des rechtsextremen AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke, die EU müsse sterben, nahm Gustav Seibt in der Süddeutschen ernst. Das Ende der EU wäre eine Revolution im wüstesten, zerstörerischen Sinn, schrieb Seibt. Anders als um 1800 oder 1990 würden nicht überlebte Verhältnisse liquidiert, Grenzen geschleift und Komplexität reduziert, sondern neue Zersplitterung würde geschaffen, mit unabsehbaren Folgen fürs Leben aller europäischen Bürger, beim Reisen und Studieren, vom Arbeitsmarkt bis zum Güterverkehr. Die Bürger würden auf einmal merken, dass die EU entgegen allen Falschbehauptungen ihr Leben nicht komplizierter, sondern viel einfacher gemacht hat. Einem sollte man allerdings Falschbehauptungen durchgehen lassen, Hans Zippert, denn bei ihm sind sie nur satirische Auswüchse seiner äußerst ausgeprägten Fantasie. Was ist eigentlich zurzeit in unseren Freibädern los? Man hört überhaupt nichts mehr von Gewaltausbrüchen, schrieb Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Es ist anscheinend wohl einfach zu kalt für einen Badevolksaufstand, spekulierte er. Vielleicht hat aber auch die Drohung der Bademeister mit dem Einsatz von Atomwaffen nachhaltige Wirkung gezeigt. Mit Atombomben sollte man keine Kulturpresseschau enden lassen, dann doch lieber mit kleinkalibrigen Geschossen. In der Zeit erinnerte sich Adam Soboczynski daran, wie er den damals 80-jährigen Martin Walser nach einer Lesung in einem Restaurant in Leipzig erlebte. Irgendwann, es war sehr spät geworden, formte Walser aus den Papierservietten Kügelchen, schnipste sie unvermittelt auf den Verleger, dann auf mich. Wir lachten sehr ehrlich und laut. Das Kindliche, das Narrenhafte, das Schutzlose, das Verspielte des alten Walser gefiel mir sehr. Wenn schon alt werden, dann bitte so.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.